Auf einem meiner letzten Vorträge habe ich ja Solarzellen noch verteufelt. Und zwar aus folgenden Gründen. Solarzellen sind derzeit in der Produktion extrem energieaufwendig, umweltschädlich und der Betrieb ist, so wie er uns gepriesen wurde, ein Betrug. Das sage ich ganz deutlich so. Weil Solarzellen, die Berechnungen mit den Subventionen nach dem Motto, sie kriegen ihre Einspeiseprämie und so weiter, und haben sie dann nach 7, 8, 10 Jahren rentabel und machen Gewinn. Das Problem ist, dass die derzeitigen oder bisherigen Solarzellen diese Energieeffizienz gar nicht hatten, die der Berechnung zugrunde lag. Solarzellen altern unwahrscheinlich schnell. Das erste Betriebsjahr, da stimmen die Zahlen. Dann bringt die ihre Leistung, die sie bringen soll. Und danach altern die Solarzellen unglaublich schnell. Das heißt, innerhalb der nächsten 3-4 Jahre sinkt die Energieausbeute von so einer Solarzelle auf unter 30%. Und das ist in diesen ganzen Rentabilitätsrechnungen gar nicht eingezogen worden. Und der zweite Punkt ist, was nie so richtig publiziert worden ist, Solarzellen fallen im Augenblick, gesetzlich gesehen, noch unter keinen Recyclingkreislauf. Weil man den Solarherstellern oder Solarzellenherstellern es offen gelassen hat, einen eigenen Entsorgungskreislauf aufzubauen. Das haben die Solarzellenhersteller bis heute nicht getan. Jetzt geht die Bundesregierung über, hatte noch eine Frist, ich glaube von einem halben Jahr, weiß ich jetzt aber nicht genau. Und danach werden die in den normalen Elektronikschrott Recyclingkreislauf zwangseingegliedert. Und das bedeutet immense Kosten für diese Unternehmen. Weil die haben ja schon eine unglaubliche Menge an Solarpanels rausgegeben, installiert. Und die ersten haben schon ihre Lebenszeit hinter sich. Das heißt, nur kurz oder lang wird eine große Menge an nicht ganz ungefährlichem Elektronikschrott auf diese Firmen zukommen. Sprich also auch eine Unmenge an Kosten. Und bis jetzt weiß noch keiner, wie er damit überhaupt umgehen soll. Weil in den Solarzellen, die sehen ziemlich harmlos aus. Das ist irgendwie ein Metallrahmen, ein paar Glasplatten und irgendeine komische Sache dazwischen, die den Strom erzeugt. Diese komische Sache, die dazwischen liegt, ist zum großen Teil bestehend aus Silizium. Es gibt aber eine Unmenge an nicht ungefährlichen chemischen Verbindungen da drin. Und dieses Gemenge ist fast nicht zu recyceln. Recyceln heißt ja, dass ich stoffmäßig auftrenne, aufsplitte. Und das ist derzeit, gibt es noch gar kein Verfahren dafür. Das heißt, da kommt ein großes Problem der Entsorgung auf uns zu. Dann tut sich im Moment eine Entwicklung auf, die, ich sag mal, dieser ganzen alternativen Energieversorgung in meinen Augen großen Schaden zufügen wird. Aus China kommen derzeit billig Sonnenpanels, die qualitativ, muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber nicht so ganz unserem Standard entsprechen. Nach den derzeitigen Untersuchungen kann man sagen, unsere oder die deutschen Unternehmen, so muss man sagen, die Solarpanels nach dem Industriestandard produzieren, haben eine Energieausbeute von etwa 17% der angestrahlten Energie der Sonne. Die aus China kommen. Es gibt noch keine genauen Untersuchungen, aber so die ersten Ergebnisse zeigen irgendwo zwischen 7-12%. Das heißt, eine geringere Ausbeutung. Die Verarbeitungsqualität ist wohl auch nicht ganz so doll, kann ich selber auch nicht beurteilen. Aber entscheidend ist, die haben ein Preisniveau, was ungefähr bei der Hälfte der deutschen oder der europäischen Solarzellen liegt. So. Da wird natürlich auch massiv Werbung betrieben. Es knallt sich jeder so ein Teil aufs Dach. Ja, aber die Entsorgung ist auch für diese chinesischen Dinger noch gar nicht geklärt. Das heißt, letztendlich werden diese Kosten sehr wahrscheinlich auch wieder bei dem Hausbesitzer oder dem, der es betreibt, hängen bleiben. Und die Energieausbeute, wie gesagt, ist nicht so effizient. Also unterm Strich nicht allzu befriedigend. Und es kommt noch ein Punkt hinzu bei den Solarzellen, da sind alle, die derzeit auf dem Markt sind, von betroffen. Die sind im Falle eines Hausbrandes hochgradig gefährdet. Die Feuerwehr geht mittlerweile dazu über, wenn ein Hausdach eine gewisse Quadratmeterzahl an Solarzellen überschreitet, mit der es bedeckt ist, dieses Haus nicht mehr zu löschen. weil es eine Gefahr für die Feuerwehrleute darstellt. Weil die Solarzellen haben ja die Eigenschaft, aufgrund ihrer Struktur permanent Strom zu erzeugen. Ich kann da nicht einfach einen Schalter umlegen und es wird kein Strom mehr produziert. Der Strom wird weiter produziert, nur er wird dann nicht mehr ins Haus eingespeist. Weil innerhalb der Solarzellen selber liegt die Spannung an. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, es brennt, die Feuerwehr kommt mit Wasser und selbst mit bestimmten Löschschaum, haut das auf die Solarzellen und dann fällt der Feuerwehrmann und tut von der Leiter, weil der nicht so stark ist. So, diese Problematik ist mit den derzeitigen Solarzellen auch noch nicht gelöst. Die Feuerwehr ist seit langem dran und sie wollen, dass diese Solarzellen im Falle eines Brandes durch chemische Bomben, nennen die das, zerstört wird. Sprich, es soll in die Zellen eine Chemikalie eingebaut werden, die im Brandfall durch einen Schalter, durch irgendeinen Mechanismus ausgelöst wird, um diese Solarzelle chemisch zu zerstören, dass dieser Umwandlungsprozess nicht mehr stattfinden kann. So, aber es gibt noch keine Lösung dafür. Also im Moment auch nicht so das Gelbe vom Ei. Klingt im ersten Moment alles toll, Energie aus Sonnenlicht, aber in letzter Konsequenz sind die Ergebnisse, die man damit erzielt, nicht ökonomisch und auch nicht ökologisch, muss man so zu bezeichnen. Wie gesagt, wir verwenden zwar Silizium in rauen Mengen und den gibt es auch sehr häufig auf dieser Erde, aber der Aufbereitungsprozess, dass er dafür genutzt werden kann, ist extrem energieintensiv. Weil Silizium muss extrem rein erzeugt werden und alle Stoffe, die extrem rein erzeugt werden müssen, damit sie genutzt werden können, bedürfen aufwendiger Verfahren, die eine Unmenge an Energie verschlingen und auch besondere Räumlichkeiten. Und die wiederum brauchen auch Unmengen an Betrieb. Weil um Silizium herzustellen, braucht hoch bis höchst reine Räume. Das heißt, ich muss richtige Industrieanlagen bauen, die gewaltige Filteranlagen haben, die die Luft konstant auf einer Temperatur halten, wo auf 1 Kubikmeter Luft dürfen nur 0,07 Teilchen Staub fallen. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also allein dieser Betrieb verschlingt Unmengen an Energie, damit wir nachher auf dem Dach eine Solarzelle haben, die uns ein bisschen Energie zurückgibt. Also da stimmt die Rechnung, wir hören vorher nicht so ganz. So, aber es tut sich in dem Bereich was. Wie überhaupt in der gesamten Halbleitertechnik. Es klingt jetzt völlig abstrus und irre, weil Elektronik ist ja auch immer so ein bisschen, so Halbleitertechnik, das ist alles nicht so richtig zu begreifen und recht schwierig. Weil Halbleiter, der Begriff an sich ist ja eigentlich schon Unikum. Wir kennen Leiter, Metalle, die Strom leiten. Dann gibt es Lichtleiter, Keramik und so weiter, die eben keinen Strom leiten. Es gibt aber Stoffe, die liegen genau dazwischen, die unter bestimmten Umständen nur Strom leiten. Die sind, wie gesagt, eben Silizium, Germanium und so weiter, die aber eben extrem schwierig herzustellen sind, auch relativ teuer. So, man hat jetzt etwas gefunden, das absolut irre ist, wo ich selber manchmal nur noch drüber staune, Kunststoff. Es gibt bestimmte Kunststoffarten, die Eigenschaften wie Halbleiter haben. Und wenn man so aus dem Bereich kommt, also ich bin mit Physik groß geworden und mit Elektronik, ist das etwas, was einen so mit innerlicher Wärme erfüllt. Weil Kunststoff ist relativ leicht herzustellen. Kunststoff kann ich in rauen Mengen herstellen und vor allem extrem günstig. Also so günstig, wie man Kunststoff herstellen kann, kann man fast keinen anderen Stoff herstellen. Vor allem, weil dieser Kunststoff aus Grundstoffen hergestellt werden kann, die, ich sag mal, relativ unschädlich für unsere Umwelt sind. Nämlich teilweise sogar aus Pflanzenfasern. Und die im gesamten Verfahrensprozess relativ wenig Energie brauchen. Und man hat es jetzt geschafft, eine Solarzelle herzustellen aus nur Kunststoff und zwei Metallen, die man noch braucht, die man aber als Katalysator dazwischen einsendet, die bestimmte Eigenschaften an dem Stoff freisetzen. Das heißt, diese beiden Stoffe verbrauchen sich nicht. Und dadurch, dass sie getrennt sind, sind sie auch voll recycelbar. Der Vorteil dieser Kunststofffolien ist, man kann sie bauen, wie man sie möchte. Solarpanel, das sind große, stabile, starre Rahmen. Man muss eine Dachfläche haben, die erstens das Gewicht trägt, die von der Statik stimmt, die muss genau ausgerichtet sein. Plastikfolien, die kann ich an Litfaßsäulen bauen, die kann ich aufs Auto kleben, da kann ich machen mit, was ich will. Weil sie sind biegsam, extrem dünn, leicht. Und ich sage jetzt einfach mal, billig. So, und wie gesagt, die ersten haben sie jetzt erfolgreich hergestellt und die Energieausbeute ist noch ein bisschen schwach, liegen ungefähr bei 5-8%. Aber das ist nur ein Verfahren, das man jetzt technisch halt weiter ausreichen lassen muss. Nur, wenn man sich überlegt, ich habe einen Kostenfaktor, der in Größenordnung im Bereich von 100 bis 1000 günstiger ist im Gesamtverfahren. Und wenn ich noch die Produktion dazu rechne und die Energieaufwendung, da komme ich in den Bereich, der um den Faktor 10.000 in der Energiebilanz günstiger liegt. Dann kann ich auch diese 7-8% erstmal verkraften. Vor allem, weil ich damit Solarzellen an Stellen anbringen kann, die bisher gar nicht erreichbar waren. Rein theoretisch, mal dumm gesagt, kann ich jetzt ein Haus damit verkleiden, auch um die Ecke herum. Und ich bin nicht mehr an statische Gegebenheiten, wie zum Beispiel bei alten Häusern war ja oftmals das Problem, wenn die noch einen alten Dachstuhl aus Holz haben, dann darf ich da kein Gewicht mehr aufbringen. Und dann sagt der Statiker, ist nicht. So, mit diesen Folien wäre das gar kein Problem. Und dann kommt noch ein Effekt hinzu, und das ist so etwas, was mich so an meine Kindheit erinnert, weil da hatte ich einen Traum, Wüsten fruchtbar zu machen. Ist damit möglich. Weil diese Folien haben den Vorteil, die sind lichtdurchlässig. Das heißt, ich habe nicht mehr eine völlig abgedunkelte Fläche darunter, sondern Sonnenlicht trifft auf diese Folie auf, erzeugt ihren Strom und das Restsonnenlicht geht weiter durch bis zum Boden. Wenn ich jetzt vorstelle, das ist jetzt einfach mal nur so eine Überlegung meinerseits. Wir haben große Flächen, die jährlich wachsen auf dieser Erde, die nicht nutzbar sind, nämlich Wüsten. Und wenn ich jetzt dort Anlagen aufbaue und die mit diesen Folien verkleide, hätte ich beinahe gesagt, aber ich sage mal so 2-3 Meter über dem Boden, dann kann ich eine unglaubliche Menge an Strom erzeugen, selbst bei dieser geringen Effizienz, und habe darunter einen abgeschatteten Boden. Jetzt kann ich einen Teil dieser Energie nutzen, um mehr Wasser aufzubereiten zu Süßwasser. Und damit den Boden, der darunter im Halbschatten liegt, viel besser. Damit könnte ich in diesen Ländern Nahrung erzeugen. Nur so als Gedankenmodell. Also es tut sich einiges. Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten. Und ich finde das sehr spannend, was da sich im Moment tut, weil die Richtungen gehen auseinander. Die einen beginnen, meiner Auffassung nach, endlich mal die richtigen Bahnen zu denken, umfassender. Nicht nur, ich habe hier ein tolles Produkt und was davor war, interessiert mich nicht, sondern wie sieht das aus vom Beginn des Produktes bis zu dem Moment, wo ich dieses Produkt nutzen kann für die Energiegewinnung. Und da sind solche Kunststofffolien, sage ich mal, ein erstes Zeichen dafür, dass es in die richtige Richtung gehen kann. Diese Kunststoffe werden mittlerweile noch in einem ganz anderen Bereich eingesetzt und damit komme ich zu dem nächsten Punkt der Energiegewinnung oder Versorgung, der aber eigentlich keine Gewinnung ist, sondern ein Nichtverbrauchen. Energiesparen ist im Moment aller Munde. Funktioniert vorne und hinten, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht so richtig. Ich dachte jetzt nur mal als Beispiel unsere berühmte Energiesparlampe, die uns überall angedreht wird und als das Nonplusultra angepriesen wird. Ich sage das jetzt auch ganz krass, auch wenn die Kamera läuft, das ist in meinen Augen krasser Betrug. Weil in diesen Lampen wird ein Effekt genutzt, der für uns als Menschheit und für diesen Planeten Erde gefährlich ist. Es wird dort Quecksilberoxid verwendet, weil man erzeugt in einem Gas eine Überspannung, die hochgradig oder hochfrequentes ultraviolettes Licht erzeugt, was für uns nicht sichtbar ist. Für uns aber gefährlich wäre. Weil das ist das, was auf die Sonne zum Teil aussendet, wo wir einen Sonnenanfall kriegen. Nur in viel extremerer Form. Und deswegen ist dieser Glaskolben von innen, deswegen ist er auch weiß, mit Quecksilberoxid ausgekleidet. Dort findet eine chemische Reaktion statt. Da wird diese UV-Strahlung mithilfe dieses Quecksilberoxids in sichtbares Licht gewandelt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Quecksilber zu meiner Kindheit wussten wir es noch nicht unbedingt so, aber kurz danach kam auf, Quecksilber ist ein hochgradig giftiger Stoff. So, und wir tummeln uns jetzt in all diesen Liedern wieder rein und hängen uns ins Wohnzimmer. Brigitte hatte so ein schönes Beispiel. Im Kinderzimmer, das Kind spielt mit dem Ball. Der Ball klatscht an die Lampe und nun.
Jetzt muss ich auch mal was sagen. Meines Wissens kriegst du mal einen Manier, aber ich glaube nicht mehr
Energiesparlampen. Energiesparlampen, die in Ausgaben ja. Ist in geringen Mengen Quecksilberoxid mit drin.
Aber es gibt schon Energie.
Ja, da kommt, da bin ich gerade drauf. Das ist der nächste Punkt.
Ja.
Ja, also das ist so eine der Sachen, wo gesagt wird, okay, ich kann das sparen. So, man hat nur ein anderes Verfahren angewendet. Weil unterm Strich, es gibt mittlerweile einige Untersuchungen, die haben gezeigt, dass sich der Energiesparlampen unterm Strich gar nicht sparen. Weil dort haben wir nämlich auch wieder zwei Effekte. Erstens, die Produktion, die Herstellung dieser Lampen ist ziemlich aufwendig und energieintensiv. Zweitens haben wir dort elektronische Teile, nämlich den Starter hier drin, die selber eine Menge Energie brauchen. Die Lampe an sich, wenn sie erstmal leuchtet, das stimmt, kann man nicht bestreiten, verbraucht relativ wenig Strom. Aber das Gesamtgebilde dieser Lampe spart auf die Zeit nicht die Mengen ein, die uns alle versprochen worden sind oder die uns oft angewiesen werden. Es gibt auch viele unabhängige Messversuche, die gezeigt haben, dass diese Energieeinsparung gar nicht in dieser Größenordnung liegen kann. So, das ist so zum Thema Energiesparlampe. Und so läuft das mit vielen Dingen im Moment ab. Aber auch da gibt es Entwicklungen, die, sagen wir, tiefer gehen, wo vom Ansatz her schon rangegangen wird. Und da ist zum Beispiel eben auch diese LED-Technik. Es gibt heute Leuchtkörper und Leuchtmittel, die eine Energieeffizienz haben, die nach derzeitigem technischen Maßstab man nur noch als Jenseits von Gut und Böse bezeichnen kann. Wir können mit LED-Lampen eine 100 Watt Glühbirne von der Helligkeit nachstellen, gibt es auch mittlerweile sogar schon zu kaufen, die aber eine Energieaufnahme von ungefähr 3 bis 4 Watt nur noch hat. So, das heißt, wir sind doch schon in Größenordnungen 1/25 der Energie, die wir reinstecken müssen, um die gleiche Lichtleistung rauszukriegen. Das hat man geschafft, zum Teil auch durch Einsatz von neuen Kunststoffen. Und es kommt ein zweiter Bereich hinzu, es wird Biotechnik mit eingesetzt. Man nutzt bestimmte biologische Stoffe, die genutzt werden, um diese Lichteffekte zu produzieren. Das heißt, es wachsen dort Elektronik, Kunststofftechnik, Verfahrenstechniken und aus der Biologie Erkenntnisse zusammen. Und die werden dann gemeinsam genutzt. Und da kommen eben unter anderem wie jetzt zum Beispiel die LEDs zustande. Es gibt irgendwo in Ostdeutschland gibt es eine große Firma, die hat sich darauf spezialisiert. Die sind jetzt in der Lage, ganze Räume mit LED-Paneelen an der Decke und auch an der Wand zu versehen. Und über Computersteuerung kriegen die das hin, dass innerhalb des Raumes Tageslicht herrscht. Weil der Computer misst, wie ist das Sonnenlicht draußen, Helligkeit in verschiedenen Punkten, rechnet das um und steuert diese ganzen Paneelen so an, dass sie ein gleichmäßiges Tageslicht erzeugen können. Auch vom Frequenzverlauf her. Weil der Mensch reagiert ja auf Licht ziemlich deutlich. Man merkt es ja, wenn man in Großraumbüros ist, wo so kalte Neonleuchten nur am Strahlen sind. Nach einer gewissen Zeit fühlt man sich unwohl.
Das hat mit dem Farbspektrum zu tun.
Genau. So, erstens aufgrund der Technik, wie die laufen, weil die flackern, auch um die Bahn und eben auch vom Lichtspektrum. Das ist für uns Menschen nicht unbedingt so das Gesündeste und Angenehmste. Mit dieser LED-Technik hat man die Möglichkeiten, erstens Licht herzustellen, was nicht flackert. Das ist also ein gleichmäßiges Licht. Das ist also schon mal ein Schritt in die Natürlichkeit zurück. Und zweitens, wenn man viele LEDs auf kleinstem Raum zusammenfasst mit unterschiedlichen Farbspektren, kann man das so steuern, dass, wie gesagt, Tageslicht entstehen kann daraus. Und man hat natürlich die Möglichkeit, dann auch gleich Bilder an die Decke zu werfen oder an die Wandgemälde. Also da wird sich in den nächsten Jahren eine ganze, ganze Menge tun. Und noch ist diese Technik relativ teuer, weil die Verfahrenstechnik noch nicht ausgereift ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass so in den nächsten 5 bis 10 Jahren diese Technik so weit ausgereift ist und die Verfahrenstechniken dann auch so weit effizient gemacht worden sind, dass wir dort einen Preisboom erleben werden, dass das, was wir jetzt als Glühbirne kennen, die ja teilweise günstig war zum Schluss, bevor sie Mangelware wurde, dagegen teuer erscheinen wird. Weil, wie gesagt, dort werden auch Stoffe eingesetzt, die relativ leicht zu handhaben sind, Kunststoffbasis, und die Erzeugung, die Herstellung dieser LEDs ist mittlerweile von der Verfahrenstechnik so weit durchdacht, wenn man diese Prozesse optimiert, dass dieser Prozess der Herstellung richtig günstig wird, vor allem weil es dann auch Massenware wird. So. Und wenn man dann diesen Einspareffekt sieht in der gesamten Beleuchtungsindustrie, wenn wir einen Energiegewinn haben, der sich im Moment noch gar nicht beziffern lässt. Wenn man sich alleine hier mal im Raum umschaut, ja, was sind hier? 20 Glühbirnen, oder sogar noch mehr, das sind so 15, 20 Wattbirnchen. So, sagen wir mal 300 Watt, ein Raum. Mit LED-Technik hätten wir jetzt hier vielleicht noch 3 Watt, 4 Watt, wenn es hochkommt. Und was noch hinzukommt, Glühbirnen erzeugen Wärme. Das ist auch nicht in ganz unerheblicher Menge. LEDs erzeugen keine Wärme oder fast keine, das ist ganz minimal. So, das heißt, wir können also auch Beleuchtung an Stellen anbringen, wo es bisher ein Problem war wegen der Wärmeentwicklung. Und wir können an Stellen mit Beleuchtung ran, die von ihrem Platz her bisher gar nicht nutzbar waren. Weil die Leuchtmittel hier, egal was wir nehmen, brauchen ein gewisses Volumen. LEDs, die kann ich, gibt es auch schon zu kaufen, so kleine Leuchtstreifen, da sind die aufgeklebt, hätte ich schon fast gesagt. So, die kann ich dann irgendwo in eine Türleiste oder ich weiß nicht wo anbringen. Und in dieser neuen Technik auf Kunststofffolie aufgetragen, die kann ich nachher die Tapeten irgendwo anbringen. Also es tun sich da Möglichkeiten auf, die noch gar nicht alle durchdacht sind. Und wie gesagt, ich kann sie auf dem kleinsten Raum, in kleinsten Flächen in Geräte so integrieren, dass ich gar keine externe Beleuchtung mehr brauche.
Also, wie ist denn das mit der sogenannten Energieversorgerlobby? Wenn ich jetzt anstatt 100 Watt nur noch 2 Watt brauche, um das jetzt mal wirklich flächendeckend, nach unserem schönen Bestreben von Wirtschaftswachstum, wirkt das ja eher in die Gegenrichtung, ne? Also Wirtschaftszusammenfall oder sowas. Ne? Dass wir nicht sagen, okay, müssen wir irgendwie vom Markt nehmen, weil das kuppelt unsere Wirtschaft ja nicht an. Gerade die Energieversorger, denke ich immer. Oder die schrauben die Energiepreise dementsprechend höher.
Was sich daraus tut, kann im Moment auch keiner sagen, aber es ist richtig. Und deswegen wurde ja auch diese Technik lange Zeit bekämpft und unterdrückt. Ja. Es hat lange, lange gedauert, bis dieses Know-how zusammenkam. Weil um diese neuen Techniken, es ist nicht nur eine Idee, es tut sich in vielen anderen Bereichen mit dieser Technik auch einiges. Wie gesagt, die kommt aus verschiedenen Disziplinen. Da waren Physiker, da waren Biologen, da waren Verfahrenstechniker zu Werke und die haben es geschafft, trotz der ganzen Widerstände, zum Beispiel eben durch die Energielobby oder auch durch andere, trotz allem sich zusammenzufinden und diese Ideen zusammenzubringen, um neue Produkte zu entwickeln. So, und ich sag mal, Gott sei Dank haben sie es geschafft, weil jetzt lässt es sich eigentlich nicht mehr aufhalten. Da kann auch eine Lobby, egal wie stark sie ist, nicht mehr gegen ankommen. Das kann bei aller aus der Geschichte, wenn die Idee erstmal geboren ist, ausgesprochen ist und auch gezeigt wurde, dass es geht, dann ist es vorbei.
Naja, es war im letzten Jahrhundert, ich glaube, der bekannteste war Nikola Tesla. Der hat ja auch ganz stolz seine Idee präsentiert und die wurde mal ganz schnell vom Markt genommen, weil das ja Unabhängigkeit bedeutet hätte.
Ja, da sind wir auch die Voraussetzungen noch ein bisschen anders. Ja, wir können auch vielleicht sogar so sagen, wir haben eine gewisse Entwicklung seit der Zeit mitgemacht, auch als Einzelmensch. Weil dort war ja auch die breite Masse zu der Zeit ja noch, sag mal, von ihrer eigenen Persönlichkeit nicht so stark ist und sagt, okay, das wollen wir. Das waren ja zu der Zeit zum Teil noch leibeigene, unterdrückte, völlig abhängige Menschen.
Heute auch.
Ja, aber wir haben heute schon zum Teil ein größeres Bewusstsein, dass wir sagen, so, okay, jetzt reicht es. Das dauert manchmal extrem lange, aber der Schwung ist da. Ja. Zusammenfassend lässt sich also sagen, es tut sich eine Unmenge in dem Bereich.
Ja.
Das ist ja bloß das Thema der Energie, des Energietransports, weil die Kraftwerke oder die Energiebetreiber stoßen im Moment an Probleme, dass...
Da kommt ich gleich auch noch zu, das kommt dann noch mit rein. Aber nicht jetzt in dem Punkt, sondern in den Schlusspunkt. Ja, ist bis dahin Fragen? Nicht. Gut. Dann können wir so den ersten Teil abschließen.
Ja. Möchtest du eine Pause machen, die 5 Minuten? Möchtest du?
Kann man gerne machen, ja.